Und ich habe uns ein leicht verändertes Sprichwort, wenn man es so nennen will, mitgebracht. Und zwar, ihr werdet es gleich auch sehen, manchmal ist das Gras auf der anderen Seite grüner, weil du vergisst, deine Seite zu gießen. Ich war tatsächlich, ich weiß nicht, manche von euch wissen es vielleicht, ich habe mein Praxissemester in Plymouth gemacht. Ich habe ja soziale Arbeit studiert ursprünglich mal und war dann für mein Praxissemester in England, in Plymouth. Das ist unten im Südwesten von England, direkt an der Küste. Und ich habe mit Menschen mit Fluchtgeschichte gearbeitet. Und ein Teil der Arbeit dort war auch, dass wir so ein Allotment hatten. Also wie so eine Art Riesenschrebergarten, der war ungefähr 3-4 Mal so groß wie dieser Saal hier. Das war das Allotment. Und da haben wir Sachen angebaut. Von Zwiebeln über Tomaten, über Paprika, über Karotten, Kartoffeln, Knoblauch, alles. Und da ich im Sommersemester mein Praxissemester gemacht habe, war dann auch Sommer. Heißt, man musste da regelmäßig hingehen und es gießen. Das haben wir unter uns Studenten aufgeteilt gehabt. Heißt, alle 1-2 Wochen musste ich da mal vorbeigehen morgens. Eigentlich am besten morgens, um eben zu gießen, bevor dann der Tag kam mit der Hitze und dann ist abends nochmal jemand vorbeigegangen, hat nochmal gegossen. Weil es war ja alles offen. Sonne hat direkt drauf geschienen. Und das Ding war aber, dass ich ziemlich weit außerhalb von Plymouth gewohnt habe. Heißt, ich musste immer erstmal eine Dreiviertelstunde mit dem Bus nach Plymouth reinfahren, musste dann, wenn ich da vorbeigeschaut habe, 20, 30 Minuten hinlaufen, alles gießen. Ihr könnt euch vorstellen, bei der Größe hat es ein bisschen gedauert und musste dann wieder 20, 30 Minuten zurücklaufen, bis ich bei meiner Arbeitsstelle war. Heißt, man musste, keine Ahnung, 2 Stunden früher oder so aufstehen oder anderthalb, wenn ich diesen Dienst hatte. Und dann war halt mein Tag, da hatte ich keine Lust drauf und ich habe das morgens nicht gemacht und bin dafür dann abends hingegangen. Und ja, man hat es gesehen. Es war ein Tag, aber es war ein bisschen welk. Also, das Gras ist vielleicht auf der anderen Seite grüner, weil du vergessen hast, es zu gießen. Man kann das Ganze auch vielleicht ein bisschen anders umformulieren. Das Gras ist nicht immer auf der anderen Seite grüner. Es ist nur dort grüner, wo es auch bewässert wird. Und ich denke, dass es im Glauben oder mit unserem Glauben ähnlich ist, dass man da einen Vergleich ziehen kann. Wir haben ja jetzt gerade aktuell eine Predigtreihe: Säen, Aufblühen, Bewässern. Und heute ist der dritte Teil dran. Es geht um das Bewässern. In der ersten Predigt haben wir darüber gehört, welche Samen wir sehen können, was gute Samen sind und was nicht gute Samen sind. Und dann hat Miri in der zweiten Predigt auch nochmal darüber gepredigt, was entsteht, wenn wir gute Samen sehen. Und heute geht es eben ums Bewässern, den dritten Teil. Und ich glaube, manchmal geht es uns vielleicht einfach so, dass wir dastehen und wir gucken auf das Leben der anderen oder auf die Beziehung mit Gott der anderen und denken so, boah, wow, was die haben, das ist richtig cool, das ist so krass, das ist so eng, die hören so viel von Gott, die erleben so viel mit ihm, irgendwie viel mehr als bei mir in meinem eigenen Leben. Und ich sag, das, was gesät wurde und angefangen hat aufzublühen in unserem Glauben und in unserem Leben, kann nur dann Frucht bringen, wenn es auch bewässert wird. Ich habe uns dazu mal 2 Bibelstellen mitgebracht, könnt ihr gleich mitlesen. Die erste ist im Psalm 1. Ich lese einmal den ganzen Psalm und da steht: Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern der Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Und dann gibt es noch eine ähnliche Stelle in Jeremia 17, werde ich auch gleich noch vorlesen. Es ist in dem Kontext, dass Jeremia Warnworte an Juda richtet, aber dann auch sagt, hey, es gibt auch noch Hoffnung, aber ihr müsst eben Acht geben. Und da sagt er in Jeremia 17, Vers 7 und die folgenden, beziehungsweise Gott sagt und spricht durch Jeremia: Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Zwei Stellen, die sich an gewissen Punkten ähneln und eigentlich gleiche Aussagen haben oder ähnliche Aussagen haben. Und was wir in beiden Stellen sehen, ist die Leute, die sich an Gott halten. Die Leute, die wirklich Gott kontinuierlich suchen, die einen Effort machen, also die sich Mühe geben, die investieren in die Beziehung mit Gott. Die werden mit einem Baum verglichen, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln zum Wasser hin ausstreckt, die regelmäßig immer und immer wieder Frucht tragen und die trotz Hitze und anderer Umwelteinflüsse nicht verwelken. Das sind also Leute, die wie ein lebendiger Baum sind, der seine Bestimmung, nämlich Frucht zu tragen, erfüllt, weil er nahe am Wasser gebaut ist. Und wir sind bei beiden Bibelstellen, als ich mir die durchgelesen habe, ein bisschen darüber nachgedacht habe, sind mir zwei Punkte aufgefallen. Der erste ist, es heißt Leute, diese Leute, die mit Gott unterwegs sind, die eng mit ihm unterwegs sind, die sind wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind. Und dieses Pflanzen haben sie, glaube ich, nicht selber gemacht. Das ist etwas, was für den Baum gemacht wurde. Er wurde dahingesetzt, wo er alles hat, was er braucht, um zu überleben und um Frucht zu bringen. Und um seine Bestimmung damit zu erfüllen. Und ich glaube, mit der Entscheidung, an Jesus zu glauben und an das, was er getan hat, sind alle diese Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, auch genauso an einen Bach oder einen Fluss gepflanzt. Und diese Bäume, diese Menschen, die haben Zugang zum lebendigen Wasser, also zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat für jeden Einzelnen von uns. Die haben Zugang zum Leben, die haben Zugang zu wahrer Fülle, zu einem Leben in Ewigkeit bei Gott, zu dem, was Jesus erwirkt hat für uns. Heißt, in Jesus haben wir alle die gleiche Grundvoraussetzung, wir sind alle in diese Position versetzt, dass wir Zugang zum Wasser haben. Dass wir Zugang zum Leben haben und genau die gleiche Chance, auch lebendig zu sein, zu wachsen und Frucht zu tragen. Und der zweite Punkt, der mir dann aufgefallen ist, beide der Bibelstellen zeigen auf unterschiedliche Art und Weise auch, dass es aber noch mehr gibt, als einfach nur dieses Man ist dahin gepflanzt, wo das Wasser ist. Jeremia spricht davon, dass der Baum seine Wurzeln zum Wasser ausstreckt. Und es ist etwas, was ich sage es mal, der Baum macht, weil er in Anführungsstrichen weiß, dass das Wasser Leben spendet, dass da seine Nahrung, sein Lebenselixier herkommt und dass er so nah wie möglich an diesem Wasser sein sollte, um wachsen zu können, um Frucht tragen zu können. Dieses Ausstrecken der Wurzeln, das geht von dem Baum aus, nicht von der Tatsache, dass er dort gepflanzt ist. Das ist seine Anstrengung, das ist seine Initiative. Und Psalm 1, da heißt es, die Person, die wie ein Baum am Wasser gepflanzt ist, das ist diejenige, die Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkt und sich daran erfreut. Auch hier, das ist wieder aktiv und es ist was Regelmäßiges, was kontinuierlich ist. Da ist eine Komponente, dieses wirklich Initiative zu zeigen. Und der Psalm zeigt meiner Meinung nach genauso wie die Stelle in Jeremia, es geht auch darum, sich immer wieder mit Gott zu beschäftigen, ihn ins Zentrum unserer Gedanken, unseres Lebens zu setzen, ihn dazu zu machen, uns aktiv danach auszustrecken, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, ihn als Zentrum unseres Lebens zu haben. Heißt, beide Stellen zeigen, es gibt ein dieses, man ist an einen gewissen Ort gesetzt. Aber es zeigt auch gleichzeitig, dieser Baum, in dem Fall wir müssen auch unsere Wurzeln ausstrecken. Damit wir einfach von diesem Wasser zehren können, damit wir Frucht tragen können. Komme, was wolle. Und als die Menschen, die Jesus nachfolgen, sind wir berufen, haben wir auch die Aufgabe, Initiative zu zeigen, uns auszustrecken, uns nach dem Wachstum, nach der Frucht, die ein Leben mit Jesus bringt, uns einfach danach auszustrecken, uns danach zu sehen, sodass wir dann tief und fest verwurzelt sind dass wir auch immer wieder neue Wasser bekommen, selbst dann, wenn es vielleicht mal eine Dürre gibt, also wenn das Leben einfach mal schwerer ist. Und das Spannende, finde ich, ist, das Resultat aus diesen beiden Dingen, aus diesem Gesetztsein und aus diesem, man wächst und man streckt sich danach aus und streckt seine Wurzeln nach diesem Wasser aus, besteht darin, dass regelmäßig Frucht kommt, dass eine Lebendigkeit in diesem Baum drin ist und dass dadurch es auch kein Verwelken in harten Zeiten gibt. Und ich glaube, es ist Tatsache, das würden mir vermutlich alle, die in einer Beziehung sind oder auch alle, die einfach eine ganz normale Freundschaft pflegen, auch die würden mir vermutlich zustimmen, Beziehung ist etwas, das eine Zweiseitigkeit mit sich bringt. Also es ist nicht einfach nur, der eine gibt immer nur, investiert immer nur und der andere nimmt immer nur. Das ist eine ziemlich ungesunde Beziehung, das ist eine ziemlich ungesunde Freundschaft. Wenn man eine gesunde Beziehung führen will, dann hat es was mit Beidseitigkeit zu tun. Dann ist es keine One-Way-Street, sondern eine Two-Way-Street. Genau. Und ich würde sagen, so wie ich die Bibel lese, so wie ich meinen Gott kennengelernt habe, Gott tut seinen Teil. Er setzt uns und ich bin überzeugt, Gott trifft uns auch da, wo wir sind. Er liebt uns und er kommt uns entgegen. Das sehen wir an so vielen Stellen in der Bibel, wie zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sein Erbe verlangt hat, dann weggelaufen ist, es verprasst hat, bei den Schweinen saß und Schweinefutter gegessen hat und sich dann dachte, selbst der Diener bei meinem Vater hat es besser als ich gerade. Und dann er gesagt hat, okay, ich gehe zurück und ich frage, ob ich als Diener zurückkommen kann. Nicht als Sohn, sondern als Diener. Aber was er nicht wusste, ist, dass der Vater jeden Tag gewartet hat und Ausschau gehalten hat. Und als er dann seinen Sohn sah, kam er ihm entgegengerannt und hat ihn wieder aufgenommen als seinen Sohn, hat ihm ein Fest geschmissen. Gott tut seinen Teil. Und wir sind aufgerufen, auch unseren Teil zu tun. Wir müssen unseren Teil tun. Genauso wie Gott alles gegeben hat in dieser Beziehung für uns. Er hat Jesus gegeben und er tut alles, um uns entgegenzukommen. Aber genauso sind wir auch aufgerufen, dass wir investieren, dass wir unseren Teil tun, dass wir auch einen Schritt auf Gott zumachen. Ich glaube, die Beziehung mit Gott kann nur so tief, kann nur so nah, nur so intim und so fruchtbringend sein, wie wir es zulassen und uns danach ausstrecken. Ohne diese regelmäßige Investition, ohne dass wir auch diesen Schritt machen und sagen, Herr, ich möchte, ich komme zu dir, ich brauche dich. Ohne das wird es kein Wachstum geben oder nur minimal vielleicht. Das Gras auf der anderen Seite ist nur grüner, weil regelmäßig gegossen wird. Und unsere Kresse hier, die wir hier gepflanzt haben, vor zwei Wochen, die wird auch nur dann weiter Frucht tragen und wachsen, wenn man die gießt. Vorhin war noch der Sprühteil da. Ist egal. Ihr wisst, also wenn man es gießt und sprüht, Dankeschön, wenn man regelmäßig kommt, ist kein Wasser mehr drin, man sollte das Wasser auffüllen. Alles gut. Also, wenn man es regelmäßig gießt und besprüht, nur dann kann wieder Frucht kommen. Nur dann kann es auch weiter wachsen. Und die Kresse hier sieht auch nur so gut aus, weil Miri das regelmäßig gemacht hat die letzten zwei Wochen. Weil sie immer wieder runterkam und besprüht hat. Deswegen ist die Flasche auch leer. Genau, damit Wachstum entsteht und das, was gepflanzt wurde und vielleicht auch schon angefangen hat, in uns aufzublühen in unserem Leben, damit das weiterlebt und Frucht bringt, dazu braucht es regelmäßige Pflege und Versorgung. Und es braucht eben nicht nur Gottes Anteil daran, sondern auch unseren Teil. Und Leute, wenn diese beiden Teile zusammenkommen, dann bäm, dann entsteht was, ich sag's euch. Jetzt ist nur die Frage, ja, aber was braucht es dafür? Wie, was, wo, warum, hä? Wenn man sich die beiden Bibelstellen, die ich gerade vorher noch mit euch gelesen habe, anschaut, ist es theoretisch relativ simpel oder klingt es zumindest simpel. Da heißt es, setz deine Hoffnung und dein Vertrauen auf Gott. Verbringe deine Zeit in Gottes Wort und in Gottes Gegenwart. Schau, dass du dich davon nicht abbringen lässt. Und schau, dass du vor allem auch Gott gegenüber nicht gleichgültig wirst. Und ich glaube, das klingt jetzt so schön und es klingt so einfach, aber ich glaube, der Schlüssel darin liegt auch einfach darin, dass wir uns gesunde Rhythmen und gesunde Regelmäßigkeit und Angewohnheiten in unseren Alltag mit einbauen. Weil wenn wir unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Seelen regelmäßig mit Gott und mit seinem Willen befüllen, dann werden diese Samen, die in uns gesät wurden, dann werden die versorgt, dann werden die wachsen, dann werden die Frucht bringen. Und dann wird es aber nicht nur das bewirken, sondern es wird auch bewirken, dass eine Sehnsucht in uns wächst, die immer und immer größer wird. Und dass wir dann, da wächst eine Sehnsucht in uns, dass wir dann nicht nur sagen, okay, ich mache das jetzt für eine Zeit lang, aber dann wird mir das wieder zu blöd, sondern dann wächst eine Sehnsucht, dass wir sagen, ich will immer mehr, ich will immer mehr, ich will regelmäßig mehr, ich brauche mehr, ich will immer wieder neu mehr von Gott. Dann wächst in uns auch unser innerer Antrieb, unsere Sehnsucht, unser Hunger, unser Durst, zurück zum Wasser zu kommen, jeden Tag neu zu Gott zu kommen. Zum lebendigen Wasser, das er uns schenkt. Und dann wird es in uns wachsen, was der Psalmist im Psalm 42, 2 bis 5 sagt, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Leute, das sind richtig starke Worte. Der Clou bei der Kresse ist, dass Miri ja nicht einfach mal 2 Wochen Urlaub geht und sagt, na, ich sprühe vielleicht vorher noch ein bisschen drauf und hinterher dann doppelt so viel. Das würde die Kresse, glaube ich, nicht so wirklich mitmachen. Dann sähe sie eher so aus. und nicht so schön. Der Clou an dem Ganzen ist, das regelmäßig zu machen. Und nicht nur punktuell. Und ich muss in dem Zusammenhang auch immer wieder an König David aus der Bibel denken. David war ein Mann, von dem Gott gesagt hat, du bist ein Mann nach meinem Herzen, du bist mein Freund. Warum? Nicht, weil er perfekt war. Wenn wir die Story von David in der Bibel lesen, sehen wir, der Mann hat Ehebruch begangen, der Mann hat gemordet, der war nicht perfekt und trotzdem sagt Gott zu ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen, du bist mein Freund. Und ich glaube, diese Intimität und diese Nähe zwischen David und Gott, die kam nicht von irgendwoher. Wenn wir uns Davids Leben anschauen, dann sehen wir, dass er immer wieder neu zu Gott kam. Dann sehen wir, dass er immer wieder Gottes Nähe gesucht hat. Dann sehen wir, dass er immer wieder sein Verlangen nach mehr von Gott hat wachsen lassen und sich nach Gott ausgestreckt hat. Er hat sich immer wieder daran erinnert, wer und wie Gott ist. Und das hat ihn zurück in Lobpreis und Gottes Gegenwart getrieben. David hat immer wieder investiert. David hat immer wieder bewässert, damit diese Beziehung zu Gott wächst, tiefer wird, intimer wird, näher wird, Frucht trägt. David war wie ein solcher Baum, der am Wasser gepflanzt war und der seine Wurzeln ausgestreckt hat. Und wenn wir uns das anschauen, dann scheint es zumindest so, als hätte David das ziemlich regelmäßig gemacht, auch nicht nur punktuell. Ja, er hatte vermutlich auch keinen perfekten Lauf, was das angeht, aber es scheint so, als hätte er das immer wieder gemacht und regelmäßig. Hey, wenn wir guten Samen in unser Leben gesät haben und vielleicht hat es dann auch angefangen aufzublühen, dann ist es damit aber halt einfach nicht getan. Wir sind aufgerufen, uns danach zu sehnen. Wir müssen es auch wollen, dass da weiter was draus wird. Und wir müssen da weiter rein investieren. Auch von unserer Seite aus. Sonst ist es einseitig. Und sonst geht es wieder ein, wie hier in diesem kleinen Topf. Es bedeutet, dass wir eben nicht gleichgültig werden, sondern dass wir hungrig bleiben. Wir werden nur dann wirklich wachsen und kontinuierlich Frucht tragen, wie es beschrieben ist, wenn wir unsere Wurzeln ausstrecken, wie der Baum am Wasser. Wenn wir uns näher und tiefer in Gott verankern. Wenn wir immer wieder neu zu Gott rennen und uns von ihm Wasser und Nahrung abholen. Und je näher die Wurzel am Strom des Wassers ist, desto besser, weil sie sich dann schneller und besser und einfacher alles holen kann, was sie braucht. David ist uns Vorbild darin geworden, was es heißt, diese enge und tiefe Beziehung zu Gott zu haben und in diese Intimität mit Gott zu investieren. Und im Psalm 73, 28 heißt es dann, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich glaube, für David war es irgendwann keine Arbeit mehr und keine Last mehr zu sagen, ich verbringe diese Zeit mit Gott. Ich investiere das, ich lasse vielleicht anderes liegen und fokussiere mein Herz, meinen Blick auf Gott. Ich glaube, für ihn war das irgendwann pure Freude und pures Glück, weil er diese Regelmäßigkeit in seinem Leben hatte und weil dadurch auch eine Sehnsucht in ihm gewachsen ist. Und dann war es leicht, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich glaube, deswegen durfte David dann auch die Frucht dessen ernten, dass Gott dann auch gesagt hat, du bist ein Mann nach meinem Herzen und du bist mein Freund. Ich glaube, er durfte die Frucht dessen in seinem Leben sehen. Das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Es ist nur dort grüner, wo du es bewässerst oder auch gießt. Stellt euch mal vor, wie sich unsere Herzen verändern, wie sich unser Denken verändert, wie sich unser Handeln, unser gesamtes Sein verändert und wie wir in einem Jahr als gesamte Gemeinde aussehen und unterwegs sind, wenn wir auch unseren Teil tun. Wenn wir immer mehr mit Regelmäßigkeiten, mit Rhythmus, unsere Zeiten mit Gott da rein investieren. Wenn wir unsere Sehnsucht nach mehr von Gott immer mehr befeuern. Wenn wir wirklich erfahren und verstehen und erleben dürfen, was es heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Stellt euch das mal vor, was es mit uns macht, wenn wir diese Regelmäßigkeiten, diese Sehnsucht, die sich gegenseitig immer wieder befeuern, wenn wir das in unser Leben reinbringen. Wie wir plötzlich, wenn unser Chef auf Arbeit mal wieder blöd kommt, nicht blöd zurückantworten, sondern sagen, ich antworte jetzt in Liebe, ich antworte in Sanftmut, in Freundlichkeit, in Gnade. Stellt euch mal vor, mit wie viel Vergebung und Freiheit wir leben können und reagieren können, wenn uns jemand wieder was Falsches getan hat, wenn uns die Kinder angelogen haben oder irgendwas. Stellt euch mal vor, wie anziehend es ist, wenn wir als Gemeinde so leben. Stellt euch vor, was das mit uns als Einzelperson, aber auch als gesamte Gemeinde macht, wie wir in einem Jahr aussehen. Ich finde es richtig cool. Ich bete noch ganz kurz. Herr, ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass du uns einfach schon so eine geniale Grundvoraussetzung gegeben hast, dass wenn wir dir nachfolgen und an dich glauben, dass wir schon direkt am Wasser gepflanzt sind, Herr. Dass du uns da an einen guten Ort gesetzt hast. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder neu entgegenkommst und uns dort triffst, wo wir sind, Herr. Und ich bete einfach wirklich, dass du unsere Herzen ganz neu berührst. Uns wieder einen Funken schenkst, der uns näher zu dir heranzieht, Herr. Dass wir wieder ganz neu lechzen nach dir. Herr, ich bete, dass wir dem nachgehen und dass wir erleben dürfen, was es heißt, regelmäßig mit dir unterwegs zu sein, einen Rhythmus reinzubekommen. Herr, ich bete, dass wir merken, wie sich plötzlich unser Herz verändert, wie sich unser Denken verändert, wie sich unser Leben verändert zum Positiven, weil wir Zeit mit dir verbringen, weil wir uns auf dich ausrichten. Und ich bete, dass wir erleben dürfen, wie es uns immer mehr zur Freude wird und zum puren Glück, in deiner Nähe zu sein. Zieh uns ganz nahe zu dir. Amen.